In der Nacht vor der Flucht der Israeliten aus Ägypten besuchte der Todesengel die Erstgeborenen des Landes und ließ sie tot zurück. Es war der finsterste Tag in der Geschichte Ägyptens. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, verhafteten die Soldaten von König Philipp von Frankreich die Anführer der Tempelritter und richteten sie hin. Es war der finsterste Tag in der Geschichte der Templer. Am 9. November 1938 initiierten die Nazis das, was als Reichspogromnacht bekannt wurde und den Beginn des Holocausts bedeutete, dem schließlich 6 Millionen Juden zum Opfer fallen sollten. Es war der finsterste Tag in der Geschichte der europäischen Juden und wohl auch in der Geschichte Deutschlands. Am 6. August 1945 ließ ein amerikanischer Bomber eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima fallen. Schätzungen zufolge starben dabei bis zu 166.000 Menschen. Es war der finsterste Tag in der Geschichte Japans. Heute kommen wir zusammen, um uns an den finstersten Tag in der Geschichte des Universums zu erinnern. Es war der Tag, an dem sich die Menschheit versammelte, um Gott zu töten. Der Tag, an dem das Licht ausging. Wir lesen davon in Markus 15, Vers 33 bis 39. Dort steht: Als es dann Mittag wurde, legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus auf: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Herumstehenden hörten das und sagten: Seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Als der Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Die Finsternis kam plötzlich und unerwartet. Sie war beängstigend. Einige hielten sie vielleicht sogar für den Anfang vom Weltuntergang. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es Menschen gab, die Zusammenhänge erkannten. Ich meine, der Mann, den die Menschen den Sohn Gottes nennen, wird gedemütigt, geschlagen und verspottet. Und als sie ihn ans Kreuz nageln, verschwindet die Mittagssonne unter einem Schleier der Finsternis. Ein Zufall? Ich glaub nicht. Aber in Wahrheit hatte die Finsternis schon lange vor dem Verschwinden der Sonne zur Mittagszeit begonnen. Und schon Stunden zuvor hatte sie sich auf die letzten Seiten der Geschichte Jesu gelegt. Wir alle kennen die Geschichte. Nur wenige Stunden vor der Kreuzigung hatte sich Jesus noch mit seinen Jüngern versammelt, um das Passafest zu feiern. Sie hatten innegehalten und sich von der Hektik des Lebens entfernt. Sie erinnerten sich daran, was Gott für ihr Volk getan hatte, als er es aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Das Passafest war ein richtiges Fest, eine Zeit der Freude. Doch dann ließ Jesus die Bombe platzen. Es war kein neues Thema. Immer wieder hatte Jesus seinen Jüngern angekündigt, dass er sterben müsse. Aber es war immer vage geblieben. Es hatte immer geheißen, die Zeit wird kommen. Doch jetzt hieß es, die Zeit ist gekommen. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, sagte er, dass er von einem von ihnen verraten und von einem anderen verleugnet werden würde. Ihre Reaktion war klassisch. Sie leugneten und waren wütend. Ich nicht, protestierten sie. Das kann nicht sein, das werden wir nicht zulassen. Eine Woche zuvor hatten sie noch gesehen, wie er von seinen Anhängern umringt in Jerusalem eingezogen war. Die Menge hatte ihm zugejubelt, als er durch die Straßen geritten war. Hosianna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe, hatten sie gerufen. Das war es, was sie wollten. Teil eines Siegeszuges sein, nicht Teil eines Trauerzugs. Nein, sie wollten nicht, dass die Zeit gekommen war. Als das Passamahl beendet und die bedrückende Nachricht überbracht und der Verräter gegangen war, gingen sie gemeinsam mit Jesus hinaus. In Lukas 22, Vers 39 heißt es: Dann verließ er die Stadt und ging, wie gewohnt, zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Historisch gesehen gab es in der Stadt Jerusalem damals keine öffentlichen Gärten, so wie wir sie kennen. Es handelte sich nicht um einen Park oder einen Blumengarten, sondern um einen Olivenhain. Aber offensichtlich war das ein Ort, den Jesus und seine Jünger häufig aufsuchten. Vielleicht ein Ort der Einsamkeit, weit weg von den Menschenmassen und den Anforderungen seines Dienstes. Sie waren öfter dort. Daher wusste Judas, wo er ihn finden konnte. Und dann bat Jesus seine engsten Freunde, zwei Dinge zu tun. Keine schwierigen Dinge, keine gefährlichen Dinge. Er bat sie einfach nur, wach zu bleiben und zu beten. Er sagte ihnen nicht, dass sie Wache halten sollten. Er bat sie nicht, die Tempelwachen abzuwehren. Er bat sie einfach nur, wach zu bleiben und zu beten. 3 Jahre lang waren sie miteinander unterwegs gewesen. 3 Jahre lang hatte er in sie investiert. 3 Jahre lang hatten sie zugehört, wie er lehrte und zugesehen, wie er heilte. Sie waren Zeugen seiner Wunder geworden. Jetzt war es soweit. Jetzt war der schwere Moment für ihn gekommen. Und er wollte nur, dass sie wach blieben und beteten, während er alleine betete. Aber als er zurückkam, schliefen sie. Sie schliefen. Und alles, worum er sie gebeten hatte, war, wach zu bleiben und zu beten. Wurdest du schon mal von deinen Freunden enttäuscht? Von jemandem, den du liebst? Dann weißt du, wie sich Jesus fühlte, als die Finsternis über ihn hereinbrach. Denn als die Finsternis hereinbrach, ließen ihn seine Jünger im Stich. Doch das war noch nicht alles. 2000 Jahre, bevor der Sohn Gottes in Bethlehem geboren wurde, berief sein Vater einen Mann namens Abraham und versprach, dass seine Nachkommen ein großes Volk werden würden. 1500 Jahre, bevor der Sohn Gottes der Gotteslästerung beschuldigt wurde, gab sein Vater Mose und dem Volk Israel die 10 Gebote. 1000 Jahre bevor der Sohn Gottes verspottet und gedemütigt wurde, war der Tempel zu Ehren seines Vaters gebaut worden. Aber die Religion, die aus der Anbetung des Vaters hervorgegangen war, hatte sich jetzt entschlossen, den Sohn zu töten. Manchmal hört man Menschen sagen, ich liebe Jesus, nur mit der Religion habe ich ein Problem. Aber wenn wir die Religion verurteilen, verstehen wir nicht, was sie für Jesus bedeutete. Wir übersehen dann, dass für Jesus die Religion Israels die Grundlage dafür war, wer er als Mensch war. Und wer er als Gott war, war die Grundlage für die Religion Israels. Denn wenn Gott die Religion gehasst hätte, hätte er sie nie eingeführt und nie gesegnet. Doch die Religion war nie dazu gedacht, eine Barriere zwischen Gott und den Menschen zu sein. Sie sollte vielmehr die Reise des Menschen auf dem Weg zu Gott erleichtern. Sie war dazu da, Orientierung und Führung zu bieten. Die Gesetze und Vorschriften waren als Leitplanken und Richtlinien eingeführt worden. Sie sollten das Volk Gottes davon abhalten, von seinem Weg abzukommen. Sie sollten es geistlich und körperlich schützen. Doch das hatte sich geändert. Religion war zum System verkommen, und anstatt Wegweiser zum Thronsaal Gottes zu sein, waren die Priester zu Türstehern geworden. Aber dann tauchte Jesus auf und er riss die Türen weit auf. Er lud Menschen ein, die Priester ihr ganzes Berufsleben lang versucht hatten, draußen zu halten. Jesus stellte alles in Frage, was sie lehrten. Er bedrohte ihren Lebensstil und ihre Position. Wenn Jesus recht hatte und wenn Gott die Menschen befreien wollte und wenn er wollte, dass seine Gnade allen zuteil würde, dann wären sie als Türsteher überflüssig. Und überflüssig sein, das wollten sie nicht. Und so kam es, dass die Finsternis zunahm, als sich die Religion Gottes vom Sohn Gottes abwandte. Es wurde finster, als die Religion, die lehrte, du sollst nicht lügen, Lügen über den Sohn Gottes verbreitete. Es wurde finster, als die Religion, die lehrte, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, den Sohn Gottes als Teufel bezeichnete. Und es wurde finster, als die Religion, die lehrte, du sollst nicht töten, den Mord am Sohn Gottes plante. Doch auch das war noch nicht alles. Jesu Leben wurde noch finsterer, als diejenigen, die er seine Freunde nannte, ihn verrieten und ihm den Rücken zukehrten. Zuerst war es Judas, der ein Preisgeld für Jesu Kopf kassierte und ihn den Behörden übergab. Wir werden nie erfahren, warum Judas Jesus letztlich wirklich verraten hat. War es wegen des Geldes? Für die 30 Silberstücke? Oder wollte er seinen politischen Ehrgeiz befriedigen? Ging ihm Jesu Revolution vielleicht zu langsam? Oder war sein Motiv sogar noch teuflischer? Wir wissen es nicht. Im Bericht des Lukas heißt es, dass der Satan in Judas gefahren ist. Einige meinen, dass das Judas von der Schuld freisprechen würde. Es mag auch sein, dass er ein Werkzeug des Satans war. Aber nichts deutet darauf hin, dass er ein unwilliges Werkzeug Satans war. Wenn es im geistlichen Bereich einen Kampf zwischen Licht und Finsternis gibt, dann muss sich jeder von uns entscheiden, auf welcher Seite er sich einordnet. Und Judas entschied sich gegen Jesus. Der schottische Theologe William Barclay sagte: Es ist wahr, dass Satan nicht in Judas eindringen konnte, wenn Judas nicht die Tür geöffnet hätte. Es gibt keine Klinke an der Außenseite der Tür des menschlichen Herzens. Sie muss von innen geöffnet werden. Und Judas öffnete dem Satan die Tür seines Herzens. Was Jesus aber noch mehr verletzt haben muss, war, als Petrus leugnete, Jesus je gekannt zu haben. Petrus war sogar davor gewarnt worden. Keine 12 Stunden zuvor hatte Jesus mit Petrus darüber gesprochen. Petrus war allein schon von der Vorstellung, er könne Jesus jemals verleugnen, entsetzt. Und so sagte er: Mach dir keine Sorgen, Jesus. Ich stehe hinter dir. Ich würde eher ins Gefängnis gehen, als dich zu verlassen. Nein, ich würde sogar eher sterben, als dich zu verleugnen. Aber letztlich verleugnete er ihn doch. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Und für Jesus wurde der Tag noch finsterer, als er von seinen Freunden verleugnet wurde. Und es kam noch schlimmer. Einer der wohl am häufigsten zitierten Verse des Neuen Testaments ist Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einen und einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Oder etwas bekannter aus der Luther-Übersetzung: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Da steht nicht: Denn so sehr hat Gott das Volk Israel geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da steht auch nicht: Denn so sehr hat Gott die religiösen Leute geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Sondern da steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, als er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat die Welt so sehr geliebt, doch die Welt lehnte seinen Sohn ab. Vielleicht gab es für die religiösen Führer einen Grund, Jesus den Rücken zuzukehren. Er erschütterte schließlich ihre Lebensweise und er stellte die Dinge auf den Kopf. Er bedrohte ihren Job und ihre Macht. Aber die Welt? 3 Jahre lang hatte Jesus die Menschen in der Welt gelehrt, die Menschen in der Welt ernährt, die Menschen in der Welt geheilt. 3 Jahre lang schien es, als ob die Welt ihn begeistert aufgenommen hätte. Noch eine Woche zuvor hatten sie Hosianna, Hosianna gerufen, als er in Jerusalem eingezogen war. Sie hatten Tochter Zion gesungen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Am Palmsonntag hatten sie: Es lebe der König Israels gerufen. Aber jetzt schrien sie: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Noch während er vor Gericht stand, hatten sie die Möglichkeit, Jesus als freien Mann gehen zu lassen. Pilatus versuchte sogar einen Weg zu finden, Jesus nicht zu kreuzigen. Er bot an, ihn freizulassen. Sagt nur ein Wort, forderte Pilatus die Menge auf, und ich werde Jesus freilassen. Es liegt an euch. Aber anstatt den Friedensfürsten zu wählen, verlangten sie die Freilassung eines Gewalttäters. Man bot ihnen Jesus an, aber sie entschieden sich für Barabbas. Die Welt entschied sich gegen den Sohn Gottes. Die Bibel sagt uns, dass Barabbas ein Verbrecher war, ein Mörder, ein Terrorist. Aber an diesem Tag wurde er von der Welt ausgewählt. Jesus hatte den Himmel für die Erde verlassen, die er geschaffen hatte. Jesus hatte sich für die Welt geopfert, die Strafe verdiente. Doch die Welt hatte ihm nicht nur den Rücken gekehrt, sondern sich gegen ihn gewandt. Lass Barabbas frei, schrien sie. Kreuzige Jesus, forderten sie. Um die Menge zu besänftigen, ordnete Pilatus an, Jesus auspeitschen zu lassen. Und die Soldaten taten, wie ihnen befohlen wurde. Sie zogen ihm das Gewand aus. Er wurde festgehalten und geschlagen. Die Menschenmenge johlte. Die Soldaten zählten die Schläge der Peitsche. Und die Peitsche forderte ihren Tribut am Fleisch Jesu. Und es war, als würde Jesus noch einmal sagen, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und der Tag wurde immer finsterer, als der Sohn Gottes von der Welt abgelehnt wurde. Doch noch war der finsterste Punkt nicht erreicht. Denn als ob all das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, setzte Gott noch einen drauf. Als die Soldaten mit den Peitschenschlägen fertig waren, führten sie ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Gequält und blutig ließen sie ihn sein Kreuz durch die Straßen Jerusalems tragen. Und als sie nach Golgatha, der Schädelstätte, kamen, nagelten sie ihn an ein Kreuz und hängten ihn zum Sterben auf. Aufgehängt zwischen Himmel und Erde, aufgehängt zwischen zwei Verbrechern, nahm er die Sünden der Welt auf sich. Einer seiner engsten Freunde schrieb später in 1. Petrus 2, Vers 24, mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Meine Sünden, deine Sünden, Jesus hat sie auf sich genommen. Und nicht nur unsere Sünden, sondern auch die Folgen unserer Sünden hat er getragen. Die Bibel erklärt uns, dass unsere Sünden uns von Gott trennen, dass Gott in seiner Heiligkeit sein Gesicht vor unseren Sünden verbirgt, dass wir mit unseren Sünden eine Mauer zwischen ihm und uns errichten. Und als unsere Sünden auf seinen Sohn gelegt wurden, auf den, der niemals Sünde kannte, wandte sich der Vater von seinem Sohn ab. Und die Sonne verfinsterte sich. Und Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde von seinen Jüngern im Stich gelassen, von der Religion verraten, von den Freunden verleugnet, von der Welt abgelehnt und schließlich unseretwegen von Gott verlassen. Der Moment, in dem Jesus dort am Kreuz hing, war der finsterste Moment in seinem Leben. Noch dunkler ging nicht. Wir haben die wunderbare Möglichkeit, unsere Sünden bei ihm abzugeben. Er hat uns angeboten, dafür zu zahlen. Für uns ist das die Rettung. Wir müssen sie nur annehmen. Doch weil er die Sünden all seiner Nachfolger trug, wurde er von Gott verlassen und er starb. In der Bibel wird berichtet, dass ein römischer Soldat Jesus mit der Lanze in die Seite stieß, um sich zu vergewissern, dass er wirklich tot war. Und er war wirklich tot. Wasser und Blut flossen aus ihm heraus. Und es war, als würde Jesus selbst in seinem Tod sprechen und sagen, das ist mein Blut, das als Opfer für euch vergossen wird. Kurz vorher hatte er noch mit seinem letzten Atemzug gerufen, es ist vollbracht. Doch was war vollbracht? Sein Plan war erfüllt, sein Ziel war erreicht. Denn mitten in dieser finstersten Stunde hat er für unsere Sünden bezahlt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer seine Sünden bei Jesus abgegeben hat, wurde gerettet. Und so hat Jesus, von allen verlassen, dort am Kreuz den größten Sieg errungen. Es war der finsterste Tag in der Geschichte der Menschheit. Doch als Jesus, der Sohn Gottes, der verheißene Messias, dort am Kreuz rief, es ist vollbracht, kam ein Funken Hoffnung in die Welt, ein Funken Hoffnung, mit dem keiner mehr gerechnet hatte. Amen.